Deutschlandfunk Interview.
Was für ein Vorstoß da am Wochenende von Donald Trump. War das Wahlkampfrhetorik oder eine ernst gemeinte Drohung in Richtung Europa, auch in Richtung Deutschland? Fest steht, Trump hat die NATO-Mitglieder vor die Wahl gestellt. Entweder ihr zahlt eure Beiträge oder die USA kündigen ihre Beistandsgarantie auf. Und am Telefon ist Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Universität Potsdam. Schönen guten Tag, Professor Neitzel.
Schönen guten Tag.
Herr Neitzel, diese Drohung von Donald Trump, wie gefährlich ist die für Deutschland?
Naja, erstmal sollte man sie ernst nehmen und das nicht nur als Wahlkampfgetöse abtun. Sie ist deswegen gefährlich, weil die gesamte Sicherheit Europas, der NATO ja auf der Glaubwürdigkeit der Abschreckung beruht. Also auf dem Artikel 5, Beistandsvertrag, also Beistandsklausel der NATO. Und dieser Beistand als ein Angriff auf ein Land, ein Angriff auf alle ist, hängt vor allen Dingen damit zusammen, ob ein Gegner das glaubt. Also Abschreckung auch im Kalten Krieg, der Glaube daran, dass das so ist, ist eigentlich entscheidend. Und Trump schwächt damit natürlich den Glauben daran, dass er die NATO-Länder unter allen Bedingungen verteidigen wird und macht es damit wahrscheinlicher, dass zum Beispiel das Baltikum dann auch angegriffen werden könnte in der Zukunft.
Das heißt, das sollte man vielleicht nochmal klarstellen. Sie meinen, allein nur mit dieser Drohung, mit dieser Ansage hat Trump schon Fakten geschaffen, neue Fakten.
Ja, also er geht zumindest in diese Richtung. Natürlich ist Trump eben überhaupt nicht voraussehbar, was er wirklich tut, auch wie er redet. Er kann eben 2 Wochen später wieder ganz anders reden. Aber je mehr man an diesem Artikel 5 rumsägt, das hat es eben im Kalten Krieg nie gegeben. Im Kalten Krieg war klar, wenn der Warschauer Pakt die NATO angreifen würde, dann gibt es eine entsprechende, auch eine nukleare Antwort der USA. Und das hat nach unserer Meinung von den Historikern eben wesentlich dazu beigetragen, den Frieden zu sichern.
Aber
wenn
man
jetzt an diesem Artikel 5 die Axt anlegt und Trump redet mal so, ist er nicht auf einer Linie festzulegen, dann schwächt er das insgesamt. Und man sollte jetzt auch diesen Ausspruch nicht überbewerten. Aber es geht doch summa summarum in eine Linie, dass man sich fragen kann, ist Donald Trump, wäre ein Präsident Donald Trump wirklich bereit, das Baltikum zu verteidigen, also von Staaten, von denen er in der Regel gar nicht weiß, wo die genau liegen.
Warum sprechen jetzt in diesem Zusammenhang immer so viele Menschen direkt vom Baltikum?
Weil das unmittelbar droht kein Angriff auf das Baltikum, aber wenn wir uns den Ukraine-Krieg ansehen, wenn wir uns die zögerliche amerikanische Unterstützung ansehen, dann müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass es durchaus sein kann, dass die Ukraine diesen Krieg verliert, was immer das dann konkret heißt. Und in einem solchen Fall, wenn die Kampfhandlungen da enden, wenn sie zugunsten Putins enden, sind natürlich Kräfte frei in Richtung NATO-Ostgrenze. Und Putin hat in seinen Reden ja immer deutlich gemacht, dass es nicht nur um die Ukraine geht, dass ihm letztlich um das Zurückdrehen, dass es um das Rauswerfen der USA aus Europa geht. Und wenn wir daran denken, dass in Estland es eine erhebliche russische Minderheit gibt, auch in Lettland, dann ist ja die Frage, wer will ausschließen bei einer aufgeweichten Beistandsklausel, dass Putin nicht auch den Westen herausfordert. Denn wenn er, sage mal, Vilnius angreifen würde, das sind nur 30 Kilometer von der weißrussischen Grenze, und die NATO nicht geschlossen Litauen verteidigt, spaltet er den Westen. Und das ist ja genau das, was Putin meines Erachtens vorhat.
Könnten die NATO-Mitglieder denn zum Beispiel so ein Land wie Litauen auch ohne die USA verteidigen und beschützen?
Also das hängt von dem Szenario ab. Die nukleare Abschreckung der USA ist nicht ersetzbar durch die Europäer, auch nicht durch die britischen und französischen Atomwaffen. In einem konventionellen Krieg, wenn man jetzt nur mal auf die Stärken der konventionellen Streitkräfte schaut, ist ja nicht so, dass die Europäer nichts haben. Allerdings sind die konventionellen Streitkräfte nicht in einem guten Zustand, was übrigens auch für Deutschland gilt. Und dann hängt es natürlich immer davon ab, von welchem Szenario reden wir. Auch bei den Russen wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Die haben auch sehr schwere Verluste erlitten. Aber also das kann man nicht genau beantworten, diese Frage. Aber insgesamt steht es um die Verteidigungsfähigkeit der NATO-Landstreitkräfte nicht gut. Deswegen investiert Polen ja ganz erheblich Und die Schlussfolgerung aus all dem, da wir die Zukunft nicht voraussagen können, ist eigentlich nur, we have to be capable. Also wir müssen, das schreiben ja auch alle Analysten zurzeit, wir müssen als Europäer endlich handlungsfähiger werden. Das ist zwar seit 10 Jahren ständig gesagt worden, aber es sind leider wenige Taten gefolgt und ich bin gespannt, ob in Europa die Politik jetzt endlich aufwacht.
Das heißt, Sie sagen aufwachen, Sie sagen, diese Bedrohung wird in Deutschland nicht so wahrgenommen.
Sie wird schon wahrgenommen, wenn wir die Presse uns anschauen. Auch wir beide hat ja einen Grund, warum wir beide jetzt darüber sprechen. Also ich glaube, die Forderung auch von der Politik, Michael Roth hat es jetzt wieder genannt, andere Politiker, ist, wir müssen mehr tun. Die ist da. Es folgt nur daraus relativ wenig. Das bedeutet ja, dass man letztlich Geld ausgibt, dass man Prozesse verschleunigt, dass man entbürokratisiert, also dass die Regierung, diese Koalition handelt. Und das macht sie nicht in dem notwendigen Maße. Sie nimmt also nicht, sie überschreitet nicht, ich sage mal, die politische Schmerzgrenze, indem sie Geld aus dem Sozialbereich oder aus anderen Bereichen umschichtet und in Rüstung investiert. Man hat das Sondervermögen gehabt, aber dieses Sondervermögen, weil es Schulden waren, hat niemand wehgetan. Und man hat vermieden, wirklich an eine Kursänderung zu gehen. Und diese Kursänderung wird es nur geben, ja, die wird es nicht zum so geben, dass alle zufrieden sein können, wenn man die politische Schmerzgrenze überschreitet. Und das hat Bundeskanzler Scholz bislang vermieden.
Mhm. Herr Neitzel, Sie sind Militärhistoriker. Ja. Und ich verspreche Ihnen auch, wir gucken gleich noch ein bisschen zurück in die Historie. Aber trotzdem muss ich Sie das natürlich an dieser Stelle fragen. Stichwort Geld, Stichwort tagesaktuelle Politik. Ja. Muss Deutschland sozusagen, muss möglicherweise auch da eine Diskussion über die Schuldenbremse ansetzen, dass Deutschland sagt, in so einer Lage können wir eigentlich nicht Geld sparen, auch nicht Geld für Rüstungsindustrien?
Das ist eine politische Frage. Der Finanzminister Lindner hat, soweit ich das verstanden habe, immer klar gemacht, wir geben eigentlich bei einem Bundeshaushalt von 450 Milliarden Euro, haben wir genug Geld. Nur die Prioritäten sind andere. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Im Kalten Krieg hat die Bundesrepublik Deutschland 20% des Haushalts für Verteidigung ausgegeben. Jetzt geben wir 10% aus. Also im Kalten Krieg unter Willy Brandt, unter Helmut Schmidt, also auch unter SPD-Regierung war das möglich, die Prioritäten so zu setzen, dass man sagte, 20% gibt man für Verteidigung aus. Diese Prioritätensetzung ist heute nicht möglich. Und da müssen wir meines Erachtens ansetzen. Also alle Probleme mit Geld zuzuschütten, kann meines Erachtens nicht die Lösung sein. Jetzt haben wir viele Probleme in diesem Land, denken wir an die Infrastruktur und den Klimaschutz und so weiter. Und das ist eine politische Frage, die man beantworten muss. Nur die erste Reaktion zu sagen, dann machen wir halt ein neues Sondervermögen, weil wir nicht umschichten wollen, sage ich als Historiker, naja, also Willy Brandt hat es geschafft und Helmut Schmidt auch. Und dann müsste man sich an diesen Beispielen vielleicht mal orientieren, dass es durchaus möglich ist, 20% für Verteidigung auszugeben, ohne dass der Sozialstaat zusammenbricht.
Herr Neitzel, dann würde ich gerne auf das ganze Thema noch von der anderen Seite mit Ihnen drauf blicken. Man hat bei dieser Debatte ja manchmal den Eindruck, diese NATO-Beistandsgarantie, auch der atomare Schutzschild der USA, das sei so ein bisschen etwas Wohltätiges, was die USA ihren Freunden in Europa gönnen. Wie wichtig ist denn die NATO historisch gesehen für die USA?
Naja, es hat ja der erste NATO-Generalsekretär mal etwas humoresk gemeint. Die NATO ist dazu da, um die Russen rauszuhalten, die Deutschen niederzuhalten und die Amerikaner drin zu halten. To keep the Russians out, the Germans down and the Americans in. Die NATO war natürlich immer auch ein Machtinstrument amerikanischer Politik. Das haben die Europäer aber akzeptiert, weil sie sich selber eben nicht mehr als Weltmacht gesehen haben nach den verheerenden Folgen des Zweiten Weltkrieges. Und ihnen war klar, dass ohne einen amerikanischen Schutz die Sicherheit vor der Sowjetunion nicht gewährleistet werden kann. Und dafür haben sie auch etwa einen amerikanischen Oberbefehl akzeptiert. Und die Amerikaner haben sicherlich immer den Tod angegeben. Also die NATO, deswegen sagen ja auch viele, dass die NATO aufzulösen oder dergleichen würde für die Amerikaner keinen Sinn machen, weil sie natürlich auch ein Machtinstrument ist. Und die Frage, und das können wir nicht voraussehen, wo will Trump wirklich hin? Ich meine, ihm ist alles zuzutrauen. Auf der anderen Seite hat das Militär in den USA eben natürlich auch ein starkes Gewicht, Und ich sehe es eher so, dass Trump mit diesen Aussagen in der Tat die Europäer dazu bringen will, mehr zu zahlen. Und es ist ja nicht so, dass alle 30 Staaten die 2% zahlen. Auch in Deutschland ist es auf Dauer eher nicht klar, ob man das erfüllen wird. Und dann ist die große Frage, was dann? Und ich glaube, dass die Äußerungen von Trump insofern gefährlich sind, dass er eben nicht so sagt, ich werde alle dazu verpflichten, 2% zu zahlen, das würde noch akzeptiert werden können, sondern dass er die weiteren Äußerungen bei Trump, nach dem Motto, dann lade ich doch die Russen ein, das zu tun, was sie tun wollen. Und das schwächt in der Tat in einer meines Erachtens gefährlichen Weise den Artikel 5 und ist letztlich eine Einladung an Putin. Was Putin vorhat, wissen wir alle nicht.
Ja.
Können wir nur Rätsel raten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man als Westen deutlich macht, dass wir jede Form von Angriff auf die NATO gemeinsam mit aller Gewalt dem entgegentreten.
Herr Neitzel, vielen Dank. Wir müssen hier leider zum Ende kommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Uni Potsdam.